Als Thriller in Manila ist ein Boxkampf in die Geschichte eingegangen, der heute vor 50 Jahren stattgefunden hat. Am 1. Oktober 1975 ließen Muhammad Ali und Joe Frazier in Manila auf den Philippinen die Fäuste fliegen. Bei 40 Grad Celsius und extrem hoher Luftfeuchtigkeit und vor 25.000 Zuschauern in der Halle und Millionen Fernsehzuschauern weltweit. Soweit so interessant für Sportfans. Was aber hat dieses Ereignis mit Musik zu tun? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Julia Neupert aus der SWR Kultur Jazz Redaktion. Hallo Julia.
Hallo Martin.
Ja, klär uns doch bitte auf, Boxen und Jazz, wie geht denn das zusammen?
Ja, also mit mir persönlich hat das relativ wenig zu tun, kann ich sagen. Und auch, ja, Jazz und Boxen ist jetzt nicht so ein offensichtliches Match, kann man sagen. Ich kenne auch keinen Jazzstar, der oder die auch mal bei der Boxweltmeisterschaft irgendwie mitgemacht hat. Aber es gibt tatsächlich verschiedene Verbindungen. Zum Beispiel gibt es einen Schwergewichtsweltmeister, der auch Jazzclubbesitzer war. Es gibt einen berühmten Jazzmusiker, der auch als Hobbyboxer bekannt geworden ist. Und es gibt auch zum Beispiel ein spannendes aktuelles Konzertprogramm mit einem Schlagzeuger und einer Boxerin. Du kannst dir jetzt aussuchen, wovon ich dir mehr erzähle oder gleich zuerst.
Vielleicht von dem berühmten Jazzmusiker, der auch Hobbyboxer war.
Ja, also es gibt tatsächlich einige Jazzmusiker, von denen man weiß, dass sie Fans waren. Dizzy Gillespie gehört zum Beispiel dazu. Es gibt etliche, die selber geboxt haben. Kenny Dorham, Red Garland, Jimmy Smith, der berühmte Hammond-Orgelspieler. Der berühmteste Hobby-Jazzboxer aber war Miles Davis. Und da kennt man tatsächlich etliche wirklich so ikonische Fotos von ihm, wo der Trompeter sich im Boxgym hat fotografieren lassen, vor einem Boxsack, in so kurzen Boxershorts, mit Handschuhen, in Posen, in Action. Also da gibt es wirklich einiges Fotomaterial und auch von ihm selbst Texte in seiner Autobiografie, wo er zum Beispiel beschreibt, wie ihm das Boxen Anfang der 50er aus seiner Heroinsucht geholfen hat und auch, wo er schreibt, wie er Boxer bewundert, weil sie sich so auf so eine gewisse Art und Weise bewegen, so eine Mischung aus Kraft und Eleganz, schreibt er da, die er sehr stilvoll findet und die Miles Davis auch für seine Musik wollte. Und er hat sich tatsächlich auch inspirieren lassen von einem Boxer, einem der größten Boxer überhaupt, Jack Johnson. Das war der erste schwarze Boxweltmeister im Schwergewicht 1908. Und als der seine Karriere hinter sich hatte, hat er in Harlem tatsächlich den späteren Cotton Club eröffnet. Und es gab ich bring's schnell noch zu Ende die Runde, Jack Johnson, einen Dokumentarfilm in den 70ern, zu dem Miles Davis seinen Soundtrack geschrieben hat. A Tribute to Jack Johnson heißt er. Also wir haben verschiedene Ebenen und es geht natürlich auch auf der tieferen Ebene einige Dinge, die man als Gemeinsamkeiten beschreiben könnten. Sport und Jazz bzw. Entertainment waren lange Zeit tatsächlich die ersten und die einzigen Karrieremöglichkeiten für schwarze Männer in den USA, was mit einem Narrativ begründet werden kann, was es lange Zeit im Rassismus gegenüber Schwarzen gab, dass sie nämlich intellektuell den Weißen unterlegen sind und auf ihre Körperlichkeit reduziert wurden, was den Stereotyp des großen, starken, schnellen, schwarzen Sportlers hervorgebracht hat und den auch von Natur aus musikalischen Menschen. Also es gab da einige, die Anfang des 20. Jahrhunderts trotz Segregation und Rassismus eine Karriere machen konnten als Sportler oder Jazzmusiker, Musikerinnen.
Hast du da Beispiele oder Namen, also außer Jack Johnson, dem ersten schwarzen Schwergewichtsweltmeister?
Es gab tatsächlich einige schwarze Boxer, einer der bekanntesten noch in den 30er Jahren, Joe Louis, vor allem berühmt geworden durch seine Kämpfe gegen Max Schmeling. Dann gab es etliche Leichtathleten wie Jesse Owens zum Beispiel, den Sprinter und Weitspringer auch in den 30er Jahren. Und im Entertainment-Bereich geht's schon früh los mit so Ragtime-Komponisten wie Scott Joplin, der eigentlich auch Opern und Ballette geschrieben hat, aber da nicht reüssieren konnte aus rassistischen Gründen. Duke Ellington oder wir haben die Pianistinnen Hazel Scott und Nina Simone, die eigentlich Klassik studieren wollten und Konzertpianistinnen werden wollten, aber nur in Anführungsstrichen eine Karriere in der damaligen Unterhaltungsmusik machen durften, der Popmusik ihrer Zeit, also Jazz, ja. Und da sind wir schon auch, Stichwort Hazel Scott und Nina Simone, beim zweiten gemeinsamen Punkt zwischen Boxen und Jazz, nämlich in beiden Szenen gibt es eine ausgeprägte Maskulinität und Macho-Kultur. Da treffen also rassistische Zuschreibungen auch auf sexistische Szenekulturen und Geschlechterrollenbilder. Also wir sprechen ja oft von Kraft und Mut und Risiko im Boxen. Und das gilt auch im Jazz und in der Improvisationsmusik als besonders, ja, unweiblich, also sagen wir männlich, gibt es auch die Tradition der Wettkämpfe und Battles von Solisten, die sich gegenseitig niederspielen, die berühmten Tenor-Battles in den 30er und 40ern. Also auch da gibt es Gemeinsamkeiten.
Das klingt aber jetzt alles etwas nach einer unguten Allianz und danach, dass man lieber weder mit dem Boxen noch mit dem Jazz anfangen sollte, es sei denn, man steht auf die Macho-Kultur und oder ist stark wettbewerbsorientiert.
Ja, also es gibt auch positive Seiten zwischen Boxen und Jazz. Die eine habe ich schon angesprochen, eben für die Geschichte der Afroamerikaner in den USA war es wirklich, in beiden Feldern gab es einfach ganz tolle und wichtige Role Models und Identifikationsfiguren für die Schwarzen in den USA. Auch prominente Stimmen, die gegen Rassismus laut geworden sind. Nina Simone, Max Roach, Charles Mingus im Jazz. Aber wir haben auch so jemanden wie Muhammad Ali natürlich, den jeder als nicht nur Boxer, sondern auch starke Stimme gegen Rassismus kennt. Dem übrigens auch etliche Jazz-Kompositionen gewidmet wurden. Und wir haben interessante Parallelen auf so einer handwerklichen oder performativen Ebene, kann man sagen. Also es gibt Boxen ja auch ein gewisses Moment an Improvisation, was man beherrschen muss. Also es ist nicht so wie bei einem Sprinter, der vorne im Startblock steht und dann 100 Meter weiterläuft, fertig ist. Also man hat ja über diese verschiedenen Runden wirklich Spielraum, sich auch improvisatorisch zu bewegen, inmitten eines Rahmens und bestimmter Regeln natürlich. Und dann sind auch immer wieder bestimmte Bewegungen im Boxen mit Jazz assoziiert worden. Also dieses Kraftvolle einerseits und dann aber auch das Tänzelnde andererseits und die Eleganz und die Ausdauer, die man haben muss. Also das alles hat eben zum Beispiel Miles Davis immer wieder auch in seiner Autobiografie thematisiert und übertragen auf seine Musik. Und es gibt ein interessantes Konzertprojekt, was ich an dieser Stelle noch empfehlen möchte, von dem Perkussionisten Joss Turnbull. Der hat lange Zeit übrigens auch in Mannheim gelebt und spielt dort immer mal wieder. Der hat mit der Boxerin Evelyn Akinye-Odero ein Programm erarbeitet, das heißt We in a Box. Und da steht Evelyn Akinye-Odero quasi auf der Bühne wie in einem Boxring und absolviert eine Art Boxtraining. Also fängt an mit Seilspringen, dann gibt es so Stretchings und Sit-Ups und Schattenboxen und Punches gegen den Boxsack. Und Joss Turnbull nimmt die Klänge, die dabei entstehen, quasi auf in sein Trommelspiel. Und das ist wirklich sehr, sehr eindrücklich und auf eine ganz tolle Art und Weise poetisch-energetisch, möchte ich sagen.
Also es gibt offenbar noch mehr Verbindungen zwischen Boxen und Jazz, als man glaubt. Julia Neupert von der SBR Kultur Jazz-Abteilung über Boxen und Jazz. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.